Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag, mein Name ist Jule Reimer. Wasser ist Leben. Gleichzeitig wird der Wert von Wasser überall in der Welt notorisch unterschätzt. Das liegt daran, dass vor allem der wohlhabende Teil der Menschheit in vielen Fällen das Vorhandensein von Wasser als viel zu selbstverständlich annimmt. Und dass sein Preis nicht stimmt, das kritisiert die UN-Organisation UNESCO in ihrem Weltwasserbericht, was aber keinesfalls mit der Forderung nach Privatisierung des Zugangs zu Wasser, zu Trinkwasser gleichzusetzen ist. Dazu hören wir gleich mehr. Wasser fließt auch die Oder hinab in die Ostsee, ein ganz besonderer Fluss in Europa. Aber er soll ausgebaut werden. Das ist umstritten. Ein breites Aktionsbündnis fordert ein Ende der Pläne. In Mexiko sind seit Antritt der neuen Regierung mehr denn je Umweltschützer verfolgt, bis hin zur Ermordung. Wir blicken auf das wenig bekannte Treibhausgas SF6, das aber ungeheuer schädlich ist und in Schaltkästen vorkommt. Und beim Reklamationsrecht sollten Privatverkäufer als Anbieter auf Nummer sicher gehen. Wie das geht, hören Sie in unserem Verbrauchertipp. Welchen Wert hat eigentlich Wasser? Eine eigentlich einfache Frage, darauf Antwort zu geben, den wahren Wert zu beziffern, ist allerdings ein überaus komplexes und kompliziertes Unterfangen. Die UN-Organisation UNESCO hat dies am heutigen Tag des Wassers in ihrem neuesten Weltwasserbericht versucht. Susanne Krause hat den Report für uns studiert.
Fast beiläufig zeigt UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay auf, wie ambivalent der Wert des Wassers betrachtet wird. Einerseits sei Wasser unglaublich wertvoll, schreibt Azoulay im Vorwort des jüngsten UNESCO-Weltwasserberichts. Ohne Wasser sei kein Leben möglich. Andererseits gelte diese Ressource als selbstverständlich, als naturgegeben. Das erkläre, warum täglich Unmengen Wasser verschwendet werden. Berichtsautor Richard Connor fügt an,
Donc, l'eau est une ressource finie et non renouvelable.
Wasser ist eine begrenzte und nicht erneuerbare Ressource von großer Bedeutung für Gesellschaft und Wirtschaft. Im Gegensatz zu den meisten anderen natürlichen Rohstoffen aber ist es beim Wasser sehr schwierig, den wahren Wert zu bestimmen. Denn zwischen Preis und Wert gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang. Das zeigt das Beispiel Wasserversorgung. Dem Konsumenten, ob Industrie, Landwirtschaft oder Privathaushalt, werden lediglich die Kosten für Aufbereitung, Lieferung und Abwasserentsorgung berechnet. Der Rohstoff per se ist in der Regel nicht bepreist. Ein anderes Stichwort: ökonomische Nützlichkeit. 69% des Wasserverbrauchs gehen weltweit auf das Konto der Landwirtschaft. Doch deren Erzeugnisse tragen gerade mal mit 4% zum Weltbruttoinlandsprodukt bei. Wortwörtlich unschätzbar auch der Wert des Wassers im kulturellen, spirituellen und im sozialen Bereich, erklärt Connor an einem Beispiel. Wenn es in einer Schule mangels Wasser keine Toiletten gibt, sind Mädchen für die Dauer ihrer Periode quasi gezwungen, zu Hause zu bleiben. Um den wahren Wert dieses Rohstoffs zu beziffern, wäre also eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung schlicht unzureichend. Eine globale Ziffer zum Wert des Wassers existiert nicht und kann auch gar nicht existieren. Dennoch könne man sich, sagt Connor, diesem Ziel annähern. Der Bericht liefert detailliert methodisches Werkzeug, um Staaten und Investoren zu ermuntern, den Blick zu weiten und in ihre Kalkulationen möglichst viele Aspekte zu integrieren, holistisch, ganzheitlich vorzugehen. Zentrale Forderung: ein bewusster und respektvoller Umgang mit der Ressource. Dies sei angesichts des Zustands unserer Süßwasserreserven dringend nötig, mahnt die UNESCO. Unter anderem, weil weltweit die Wasserrisiken mit großer Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen werden, wie es in einer gerade veröffentlichten Analyse der Umweltorganisation WWF Deutschland heißt. Der Klimawandel führe zu gehäuftem Auftreten von Extremwetter. Die WWF-Studie verweist auf konkrete Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Ohne nachhaltiges Wassermanagement könnten Ernteausfälle bei Kartoffeln, Bananen oder auch Zitrusfrüchten spürbar häufiger werden. Der UNESCO geht es jedoch noch um viel mehr. Ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Erdbewohner seien die meisten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung nicht erreichbar. Letztendlich sei doch jedermann klar, dass Wasser wertvoll sei, meint Richard Connor, Autor des Weltwasserberichts. Die Überzeugung, dass Wasser einfach unersetzlich sei, spiegelt sich in den Bemühungen, Ressourcen im All aufzuspüren. Man denke nur an die allgemeine Aufregung, die Wasserfunde auf Mond und Mars kürzlich auslösten. Es geht auch um neue Ansätze, die den sorgsameren Umgang mit den terrestrischen Ressourcen fördern. Zum Beispiel das Recht auf Wasser zu ergänzen um ein Recht des Wassers. 2017 hat Neuseeland den Whanganui-Fluss zur lebenden unteilbaren Einheit von der Quelle bis zur Mündung erklärt. Ende Februar erhielt ein Fluss in Kanada den Status einer Rechtsperson.
Der UNESCO-Weltwasserbericht, zusammengefasst von Susan Krause. Die Oder fließt in die Ostsee. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bildet sie über weite Strecken die Grenze zwischen Deutschland, damals DDR, und Polen ab. In einer Gemeinschaftsaktion gehen heute Umweltschützer, Wissenschaftler und Parlamentarier aus Polen und Deutschland in die Öffentlichkeit und fordern die Oder vor dem Ausbau für die Binnenschifffahrt zu schützen. Im Vergleich zu Elbe oder Weser sind die Pläne aber sehr gemäßigt. Es sollen Buhnen erneuert werden, also Reihen von Holzpfählen, die den Fluss schmaler und schneller machen. Und das Ziel ist eine durchgängige Tiefe von mindestens 1,80 Meter. Sascha Meyer ist Koordinator des Aktionsbündnisses Lebendige Oder. Herr Meyer, wie kommt der Bündnis zu dem Schluss, ein so gemäßigter Ausbau verstoße gegen europäisches Umweltrecht?
Na, so gemäßigt ist dieser Ausbau leider nicht ganz, weil wir an der Elbe zum Beispiel von 1,40 Meter Wassertiefe reden, an der Oder geht es ja schon mal um 1,80 Meter und die Oder hat sogar noch ein bisschen weniger Wasser als die Elbe. Bedroht sind vor allem eben die Lebensräume und Ökosysteme im Wasser, also zum Beispiel die Unterwassersandbänke und dort eben auch die Fische, die sich dort zurückziehen, zum Beispiel der baltische Stör wird dort wieder angesiedelt, aber auch der Ostseeschnäpel.
Nun ist dieser Ausbau, der ja auch Naturschutzgebiete betrifft, nicht einfach so geplant worden, sondern er soll dem Hochwasserschutz dienen. Eisbrecher müssen durchkommen können, denn im Winter könnten sich Eisschollen zu künstlichen Dämmen auftürmen und dann Hochwasser verursachen. Das ist ja ein wichtiges Argument, gerade an der Oder.
Ja, diese Gefahr durch Hochwasser, durch Eisstau, die gibt es natürlich. Nur ist das für die Eisbrecher seit den 1950er Jahren bislang nie ein Problem gewesen. Und uns erscheint das, dass dieses Problem, wir brauchen eine Vertiefung der Oder, für die Eisbrecher einfach künstlich herbeigeschaffen worden ist, vor knapp 20 Jahren, um ein Argument zu finden, um für die Binnenschifffahrt auszubauen. Denn genau die Tiefen, die für die Eisbrecher vorgegeben werden, das sind genau die Tiefen, die für das Binnenschifffahrt notwendig wären.
Also würde es denn vor Hochwasser schützen?
Na, es ist leider hier sogar paradox, weil wir reden die ganze Zeit über Hochwasser im Winter durch Eisstau. Aber wenn wir ein Hochwasser im Sommer haben, wie vielleicht manche sich noch erinnern an 1997, als Helmut Kohl an der Oder war, sehen wir die Gefahr, dass die Hochwasserwelle durch die Verengung des Flusses, durch den Ausbau des Flusses, sich sogar erhöhen wird. Also das wird keinen Hochwasserschutz geben, sondern es wird eine Erhöhung des Hochwassers geben durch ein sogenanntes Hochwasserschutzprojekt.
Der Ausbau der Binnenschifffahrt, naja, also wirtschaftliche Interessen muss man in dieser Region ja auch ernst nehmen. Also Brandenburg kämpft ja zum Beispiel auch mit einer strukturschwachen Wirtschaft an bestimmten Bereichen. Wieso wollen Sie das so abwehren als Argument?
Na, bei dem Ausbau für die Oder ist eben der Hochwasserschutz als Trick genommen worden. Man will damit ein zwingendes, überwiegendes öffentliches Interesse herbeiführen und damit sagen, das sticht den Naturschutz und den Umweltschutz aus. Es war nie in der Vergangenheit die Rede davon, in Brandenburg und auch auf Bundesebene die Oder für Binnenschifffahrtsverkehr auszubauen. Also man hat wirklich dieses Vehikel Hochwasserschutz genommen, um hier den Ausbau der Oder voranzubekommen. Und als Alternative für den Güterverkehr sehen wir immer noch die Bahn als das viel bessere Werkzeug, um Güter zielgerecht zu transportieren.
Kann denn der Tourismus diese Naturschutzgebiete, durch die Naturschutzgebiete, kann der denn andere wirtschaftliche, sagen wir mal, Ausfälle kompensieren?
Ja, davon gehen wir sehr aus. Also es gibt hier enorme Ressourcen im Sinne von Naturtourismus. Es gibt auch kleinere Unternehmen, die auch zum Beispiel unsere Erklärung mitgezeichnet haben, die da schon tätig sind. Und hier gibt es aber noch ein enormes Potenzial, was sich erschließen lässt für den Naturtourismus.
Die aber jetzt alle Probleme haben, weil wegen Corona keiner kommen kann.
Ja, aktuell wegen Corona haben sie Probleme, aber im letzten Sommer und wahrscheinlich jetzt auch in diesem Sommer waren sehr, sehr viele Touristen an der Oder, weil man natürlich nur in Deutschland gut verreisen konnte und da haben sie den Wert erst so richtig schätzen gelernt.
Sascha Meyer, Koordinator des Aktionsbündnisses Lebendige Oder, über die Erklärung von Umweltschützern, Wissenschaftlern und Parlamentariern aus Polen und Deutschland, die von der Europäischen Union einen Stopp des Oder-Ausbaus fordern. Vielen Dank. Jeder fünfte weltweit gefällte Baum wird zu Papier verarbeitet. Oder Wälder müssen für den Abbau von Erzen, für Vierweiden oder den Anbau von Ölpalmen oder Sojafeldern weichen. Ein beträchtlicher Teil dieser Rodung geschieht illegal und überall in der Welt leben Menschen gefährlich, die sich gegen den Raubbau an der Natur wenden. Das gilt auch in Mexiko, wo die Gewaltraten in den letzten Jahrzehnten insgesamt enorm in die Höhe gestiegen sind. Allein seit Beginn der Amtszeit des Präsidenten López Obrador wurden mehr als ein Dutzend UmweltaktivistInnen ermordet. Anne Demmer über den Fall des Mexikaners Pablo López Alaves, der noch lebt, aber man fragt sich, wie lang.
Es war an einem Sonntag, der 15. August 2010. Plötzlich waren wir umringt von schwarz vermummten Männern. Sie waren schwer bewaffnet. Einer richtete auch seine Waffe auf mich.
Arma de alta calibre,
erzählt Yolanda Perez Cruz. Sie kamen mit einem roten Pickup, verschleppten ihren Mann. Wenig später findet sich Pablo López Alaves im Knast wieder. Seit mehr als 10 Jahren sitzt der Umweltschützer in Oaxaca im Gefängnis, weil der Zapoteke sich gegen die Waldrodung in seiner Heimat der Sierra Norte zur Wehr gesetzt hat. Yolanda sitzt auf ihrem türkis getünchten Balkon. Sie trägt eine weiße ärmellose Bluse.
Que nosotros veníamos conservando y manteniendo la madre tierra.
Wir wollten unsere Natur schützen, die Tiere um uns herum, Mutter Erde, das Wasser, die Vögel, die es hier in den Bergen gibt. Das ist Teil unseres Lebens. Aber Leute aus der Nachbargemeinde haben angefangen, unsere Bäume zu fällen. Sie sagten, wir hätten kein Recht, uns dagegen zu wehren, den Wald zu schützen. Wir leben von dem Wasser aus der Quelle auf dem Berg. Wenn sie aber die Bäume fällen, droht die Quelle zu versiegen.
Del agua, porque el agua que viene de...
Offiziell wurde ihr Mann wegen Mordes zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Doch laut den Anwältinnen der Menschenrechtsorganisation Consorcio Oaxaca entbehrt die Verurteilung jeglicher Grundlage. Die Anklageschrift sei voller Widersprüche. Vor wenigen Tagen hat auch die UNO die offizielle Aufklärung in diesem Fall gefordert. Pablo López Alaves steht beispielhaft für das Schicksal vieler Umweltaktivisten in Mexiko, erklärt die Menschenrechtsanwältin und Direktorin von Consorcio Jessica Sanchez Maya.
El caso de Pablo no se vea como un caso aislado.
Wir sehen den Fall nicht isoliert. Er zeigt Tendenzen auf. Hier wird die Justiz benutzt, um einen Menschen zu kriminalisieren. Es sind lokale Behörden, die Anschuldigungen erfinden. Erst kürzlich wurde ein Umweltaktivist in Oaxaca umgebracht. Angesichts dieser Tatsache machen wir uns auch Sorgen um Pablo López Alaves. Selbst wenn sie Pablo irgendwann entlassen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihn umbringen. Die Regierung in Mexiko-Stadt reagiert sehr langsam. Sie gewährleistet nicht den Schutz von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Menschenrechte, die Umwelt, den Wald einsetzen. Zwischen 2012 und 2019 wurden in Mexiko 83 Umweltaktivisten ermordet. Sie wehrten sich gegen die Abholzung des Waldes oder auch Großprojekte. Ihren Mann kann Yolanda während der Pandemie nur einmal im Monat besuchen. Auch sie hat regelmäßig anonyme Drohungen bekommen. Wir werden dich holen, sagten sie. Sie haben mich auch auf dem Weg ins Gefängnis abgepasst, wenn ich meinen Mann besuchen wollte. Ich bekam Drohungen über das Telefon, über die sozialen Netzwerke. Sie haben meinen Hund vergiftet. Sie haben meine Tiere umgebracht. Yolanda ist aus ihrem Dorf geflohen. Spanisch musste die Zapotekin erst lernen. Sie vermisst das Leben in den Bergen der Sierra Norte. Ganz oben auf dem Berg habe ich Kartoffeln angebaut. Ich habe mich oft unter den Baum gesetzt und einfach in die Weite geschaut. Wie schön das war. Das bedeutet Glück für mich, den Tieren zuzuschauen, die unterschiedlichen Vögel singen zu hören. Und dort gibt es frisches, kaltes Wasser. Aber sie haben schon so viele Bäume gefällt. Yolanda will weiter für Gerechtigkeit für ihren Mann kämpfen. Hört man sich im Dorf um, wurde in der letzten Zeit kein Baum mehr gefällt. Doch zurück dorthin, an ihrem Platz unter dem Baum, wird sie wohl in absehbarer Zeit nicht mehr zurückkehren.
Aus Mexiko berichtete Anne Demmer. Mehr Elektromobilität und mehr erneuerbare Energien, das ist gut fürs Klima. Doch mehr Ökostrom kann auch mehr Schalttechnik bedeuten in Stromkästen an jeder Straßenkreuzung. Das Problem: in diesen Schaltkästen wird bisher als Isoliermittel ein Gas eingebaut, das dem Klima mehr schaden kann als jeder andere Stoff, nämlich Schwefelhexafluorid oder kurz SF6. Umweltbehörden fordern deshalb jetzt auch angesichts des Ausbaus der Ökostrominfrastruktur ein schnelles Handeln der Europäischen Union. Ludger Fittgau.
Das Gas Schwefelhexafluorid wird als Isoliergas in der Mittel- und Hochspannungstechnik eingesetzt. Das Gas, das auch als SF6 bezeichnet wird, ist jedoch das Klimagas mit dem höchsten Treibhauspotenzial, das bisher bekannt ist. Das betont Peter Harnisch, Referent für Chemikaliensicherheit im hessischen Umweltministerium.
Das liegt daran, dass es infrarotaktiv ist, also der Stoff kann die Wärmestrahlung der Erde aufnehmen, absorbieren und dann wieder an die Erde zurück reflektieren. Und Schwefelhexafluorid oder SF6 ist deswegen ein besonders starkes Treibhausgas, also hat ein sehr, sehr hohes Erderwärmungspotenzial, weil es sehr, sehr stabil ist. Also einmal in die Umwelt abgegeben, verbleibt es dort im Schnitt 3200 Jahre. Also in dieser Zeit ist es in der Atmosphäre, bis es abgebaut werden kann. Und in der Zeit trägt es zum Treibhauseffekt bei.
Cornelia Elzner beschäftigt sich im Umweltbundesamt schon seit langem mit der Stoffgruppe der fluorierten Treibhausgase, zu der auch SF6 gehört. Sie erklärt, dass dieser extrem klimaschädliche Stoff bisher etwa in Elektroschaltkästen der Stromversorger verbaut wird, die an vielen Straßenkreuzungen der Kommunen stehen. Gefahr, dass der Klimakiller SF6 aus dem geschlossenen Kasten in die Atmosphäre gelangt, bestehe etwa bei Montagearbeiten oder bei Unfällen, so Cornelia Elzner. Vor allem beim Ausbau der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien dürfe das Klimakillergas SF6 in den Schaltkästen künftig möglichst nicht mehr zum Einsatz kommen, fordert die Chemieexpertin des Umweltbundesamtes.
Es ist einfach die Menge dieser Anlagen. Wie gesagt, sie stehen an jeder zweiten Kreuzung und aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien und Elektromobilität und so werden diese Stationen noch stärker gebraucht. Und dieser Ausbau ist das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt, dass SF6 da möglichst nicht mehr eingesetzt wird.
Vor allem bei Mittelspannungsschaltanlagen sehen die Umweltbehörden von Bund und Land ganz konkrete Alternativen zu Schwefelhexafluorid, etwa das deutlich weniger klimaschädliche Gas Ammoniak. Doch die Hersteller in der Mittel- und Hochspannungstechnik steuern bisher noch nicht um, so Cornelia Elzner vom Umweltbundesamt.
Naja, SF6 ist ein sehr billiger Stoff und die Technik, die besteht seit 50 Jahren, die ist natürlich auch ausgereift und preiswert. Und SF6 hat eben den großen Vorteil, dass diese Anlagen sehr kompakt gebaut werden konnten. Und die Alternativen sind in ihren Eigenschaften nicht so optimal und haben eine Menge Entwicklungsarbeit benötigt. Und das wird natürlich auf den Preis umgelegt. Und Preisunterschiede sind natürlich Gründe, dass man diese Anlagen nicht einsetzt.
Das Umsteuern im Bereich der klimaschädlichen sogenannten F-Gase, zu dem auch SF6 gehört, wird auch durch kriminelle Machenschaften erschwert. Das betont im Gespräch im hessischen Umweltministerium in Wiesbaden der dortige Chemiesicherheitsexperte Peter Harnisch. So werden etwa F-Gase, die als Kältemittel in Autoklimaanlagen eingebaut werden, inzwischen in die EU eingeschmuggelt, weil die Mengen dieser Treibhausgase in der Europäischen Union längst durch eine Quote begrenzt sind.
Aber bei den Kältemitteln, da haben wir eben echt das Problem, dass wir gar nicht nachvollziehen können, ob es der Quote unterliegt oder ob es illegal in die Europäische Union oder nach Hessen eingeführt worden ist. Und so können wir auch nicht nachvollziehen, ob die Quotenregelung eingehalten wird. Und das wäre ganz, ganz wichtig, nämlich wenn die Quote nicht eingehalten wird, dann nutzt auch die europäische Regelung nichts. Und diese Nachvollziehbarkeit der Quote, das ist ganz wichtig für unseren Vollzug und auch für den Klimaschutz.
Deswegen fordert Hessen von der EU so schnell wie möglich ein digitales Kennzeichnungssystem für die legal hergestellten Gasbehälter zu schaffen, um den Schmuggel zu bekämpfen. Doch besser noch wäre der zügige Austausch von Gasen mit Treibhauseffekt wie Schwefelhexafluorid durch Stoffe, die weniger gefährlich für das Klima sind.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ob der Kinderwagen oder das alte Handy, viele ausrangierte Dinge lassen sich verkaufen, etwa über Kleinanzeigen in einer Zeitung, am schwarzen Brett im Supermarkt oder bei eBay. Es ist ratsam, diese Privatverkäufe gegen mögliche spätere Reklamationen eines Käufers, abzusichern. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Astrid Kemmer aus Bochum hat bereits manche Dinge ausrangiert und zu Geld gemacht. Vom Kaffeeservice der Eltern bis zur abgelegten, aber gut erhaltenen Garderobe.
Ja, ich habe schon mehrere Sachen über eBay Kleinanzeigen verkauft und das war auch relativ unproblematisch. Ich habe allerdings auch dazu geschrieben, dass ich an Selbstabholer verkaufe.
Handelseinig wurde man sich nach der Devise gekauft wie gesehen. Dass Käufer die Ware später beanstandeten oder ihr Geld zurückerhalten wollten, das hat Astrid Kemmer noch nicht erlebt.
Und ganz ehrlich habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Es war übrigens auch immer eine Zeugin dabei, also meine Freundin war dabei, als die Käufer kamen. Dann würde ich davon ausgehen, dass das eine sichere Sache wäre.
Zur genauen Beschreibung eines zum Verkauf angebotenen Gegenstandes gehört auf jeden Fall, dass Beschädigungen oder Defekte nicht verschwiegen werden, sagt Georg Trüber von der Verbraucherzentrale NRW.
Beispiel, wenn ein Radio nicht funktioniert, dann muss ich das auch so sagen. Ansonsten ist das arglistige Täuschung. Das heißt, da droht Schadenersatz, eventuell eine Anzeige.
Und die gesetzliche Gewährleistung gilt normalerweise auch bei Privatverkäufen, so Georg Trüber.
Was viele Verbraucher nicht wissen, ist, dass wenn sie etwas verkaufen, sie auch dafür Gewährleistung geben müssen. Das heißt also, ist der Gegenstand defekt, muss der Verkäufer dafür sorgen, dass repariert wird oder dass, wenn das nicht klappt, das Geld zurückgezahlt wird.
Bei der Gewährleistung handelt es sich um ein gesetzliches Recht, das den Käufern zusteht.
Der Händler, der steht 2 Jahre dafür gerade, dass beim Kauf kein Mangel an dem Produkt vorhanden war.
Bei einem privaten Verkauf beispielsweise eines über 5 Jahre alten Computers oder Fernsehers ist es jedoch nicht absehbar, ob die Geräte auch in den nächsten Jahren noch einwandfrei funktionieren. Darum, so Verbraucherberater Trüber, besteht für Privatverkäufer die Möglichkeit,
dass sie diese Gewährleistung ausschließen können. Allerdings müssen sie das ausdrücklich erklären und das heißt auch, dann müssen sie das sagen, dass sie keine Gewährleistung leisten wollen.
Am besten schon in der Kleinanzeige mit einer Formulierung wie Privatverkauf, keine Gewährleistung, keine Rückgabe, keine Rücknahme. Dann weiß jeder Interessent von vornherein, worauf er sich einlässt. In allen anderen Fällen kann es nicht schaden, einen Kaufvertrag aufzusetzen.
Generell gilt, je mehr Geld den Besitzer wechselt, umso eher sollte man natürlich einen Kaufvertrag schließen, damit man eben später auf etwas zurückgreifen kann.
Einnahmen aus privaten Verkäufen sind in der Regel nicht zu versteuern. Allerdings gibt Georg Trüber auch zu bedenken,
wenn ich wiederholt immer wieder Neuware verkaufe der gleichen Art, dann fragt sich eventuell mal das Finanzamt, ist das jetzt wirklich schon nur noch ein Privatverkauf oder ist das schon ein Händler?
Dann kann der Fiskus nämlich zur Kasse bitten.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse gibt's übrigens auf www.deutschlandfunk.de. Was hilft, um die dritte Corona-Welle abzuwehren, fragt gleich Jasper Barnberg, den Mobilitätsforscher Kai Nagel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, sagt Jule Reimer.